Ich sage allen, die hier heute sich versammelt haben, einen schönen guten Abend. Wir sind heute aus Nienburg hierher gekommen auf die Einladung von Micky und Molly und einem guten Freund, der hier auch oft mit dem Team hier zusammenarbeitet. Wir wollten heute eigentlich etwas mehr sein. Ein guter Freund, der auch hierher kommen wollte, den hat leider eine Zecke gebissen. Er ist zuständig für ein Kuhschutzprojekt in Thüringen. Und er hat mit seiner Familie dort ein Land gepachtet und ich glaube mittlerweile so um die 10 oder 12 Kühe und Kälber haben sie dort aus diversen Schlachthöfen gerettet. Da war auch schon das Fernsehen bei denen vor ein paar Wochen, der WDR. Und die haben denen dann die Frage gestellt, wieso sie denn das hier machen. Also so Kühe retten und dann dort leben lassen. Ist ja auch alles, die haben einen Verein gegründet, das ist ja auch etwas kostspielig. Da müssen diese Tiere ernährt werden. Und da hat er gesagt, ja, es gibt halt viele Leute, die so Hunde, sich einen Hund halten oder eine Katze und da vernarrt sind in diese Tiere und sie seien eben vernarrt in Kühe. Warum würde das nicht auch gehen? Da fiel dem Fernsehteam dann in dem Moment auch gar nichts weiter zu ein. Und wir haben dann später auch ein Interview gemacht. Wir sind ein paar Tage später gekommen, haben dieses Projekt besucht. Und weil er halt heute hier nicht persönlich anwesend sein kann, hat er uns gebeten, auch nochmal diesen kleinen YouTube-Film hier zu zeigen. Im Anschluss darauf wollen wir, das ist mein langjähriger Freund Chief Atma, Elias und Marco ist auch dabei. Wir wollen ein bisschen was für euch singen, ein, zwei indische Mantralieder. Wir haben auch eine indische Orgel mitgebracht. Und im Anschluss darauf wollen wir euch noch etwas über ein interessantes Thema etwas berichten. Dieses Thema haben wir betitelt Deutsches Grundgesetz, Tierrechte. Was sagt das deutsche Grundgesetz zum Thema Tierrechte? Und im Vergleich dazu ein altes indisches Weisheitsbuch. Das wollen wir ein bisschen vergleichen. Da haben wir so eine Keynote-Präsentation mitgebracht. Ja, also vielen Dank für euer Kommen hier. Wir zeigen euch jetzt erstmal diesen Interview-YouTube-Streifen.
Wir haben hier heute den Shyama Bihari Buchhandel aus, wie heißt der Ort wieder?
Einhorn.
Aus Einhorn, wo die Einhorns leben. Und auch seine lieben Kühe, die man hier im Hintergrund schön sehen kann. Das sind nicht irgendwelche Kühe, sondern das sind Kühe, die Shyama Bihari und seine Frau gerettet haben vor dem Schlachthof. Und hier eine Bedingung für sie erschaffen haben, wo diese Kühe dann ein friedliches Leben führen können.
Ja, vielen Dank für das Zuschauen. Wir wollen jetzt einmal das machen, worüber der junge Mann eben gesprochen hat, diese Kirtan-Praxis. Das sind alte Mantras aus Indien, in denen in diesen alten Schriften wird beschrieben, dass Gott eben nicht nur einen Namen hat, sondern ganz unzählige, je nach seinen Eigenschaften. Und diejenigen von euch, die schon mal sich mit indischer Kultur beschäftigt haben, die haben bestimmt auch gehört, dass ein Name von Gott eben Krishna ist. Und Krishna ist ein Kuhhirte. Da gibt es diese Bilder, das wollen wir euch nachher auch noch ein oder zwei zeigen. Da ist Krishna mit so einer Flöte abgebildet und er hat immer Kühe um sich herum, Kühe und Kälber. So, und Krishna ist auch Veganer oder Vegetarier, also er ist kein Fleischesser und empfiehlt auch allen Lebewesen oder besonders den Menschen, sich so gewaltlos wie möglich zu ernähren. Ja, wir wollen einfach euch diesen alten Vorgang dieser Kirtan-Praxis mal für ein paar Minuten näher bringen.
Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna. Dankeschön. So. Stehe ich hier gut? Ja, ich glaube hier, ne? So, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Wir wollten euch heute noch etwas mitbringen. Ein interessantes Thema, über das wir uns schon seit vielen Monaten Gedanken gemacht haben. Nämlich, wie sieht es eigentlich mit Tierrechten aus der Sicht unseres deutschen Grundgesetzes. Und dazu wollen wir, das hatte ich vorhin schon gesagt, ein altes, jahrtausendaltes Weisheitsbuch aus Indien noch hinzuziehen als Vergleich. So weltweit. Viele Menschen sind der Meinung, das deutsche Grundgesetz gehöre zu zu den fortgeschrittensten und humansten Verfassungen der Welt. Wenn wir zum Beispiel das deutsche Grundgesetz vergleichen mit Verfassungen, wie sie hier vor 300 Jahren in Europa, wie es sie hier gab, erinnern wir uns mal zurück. Da gab es zum Beispiel Menschen, die wurden völlig ausgeklammert von ganz normalen Rechten, die wir heute genießen. Schwarze wurden nicht als Menschen anerkannt, Indianer, sie standen völlig der Willkür der weißen Herrenrasse zur Verfügung. Sie wurden ermordet oder verschleppt oder versklavt. Und wenn wir die deutsche Verfassung uns anschauen, noch vor 75 Jahren, also im Dritten Reich, braucht man, glaube ich, auch nicht viele Worte drüber verlieren. Aber auch im Vergleich zu anderen Ländern, auch heutzutage, gehört das deutsche Grundgesetz wirklich zu Gesetzen, zu einer Verfassung, wo wir zum Beispiel das Recht haben, unsere politische Meinung frei auszusprechen, oder wir haben das Recht, zum Beispiel haben wir hier heute jetzt so Musik gemacht, ihr habt es schon ein bisschen gemerkt, das ist ein bisschen religiös, das wäre in Saudi-Arabien nicht möglich, das haben wir da auch schon mal versucht, auf dem Flughafen, da kamen dann gleich Leute, die uns gestoppt haben. So, auch hier genießen wir in Deutschland ganz besondere Rechte, die wir natürlich zu schätzen, also die wir schätzen sollten. Und eines der, oder auch das erste und wohl bekannteste Gesetz oder der bekannteste Artikel, den finden wir gleich im Artikel 1. Das ist, glaube ich, eins der wenigen Dinge aus dem Grundgesetz, die die meisten Menschen gehört haben. Die Würde des Menschen ist unantastbar. So, das hören wir oft auch in den Medien, heutzutage wieder sehr stark. Wir wollen heute mal diesen Satz ein bisschen näher untersuchen und zeigen, dass obwohl dieser Satz im ersten Moment sehr, sehr schön klingt, er doch auch eine Schattenseite mit sich bringt, über die sich die meisten Menschen wenig Gedanken gemacht haben. Wie heißt dieser Stadtteil hier, in dem dieses Café ist?
Östliches Ringgebiet.
Also ich habe kurz bevor wir hierher gefahren sind, nochmal im Google Maps geschaut, um zu erfahren, was gibt es hier eigentlich für Stadtteile. Und da fiel mir ein Name auf, Gliesmarode. Ist das richtig? Ist das hier in der Nähe? Ne? So, stellt euch mal vor, der Bürgermeister von Braunschweig würde sagen, der kommt zufällig aus Gliesmarode, also ist jetzt nur mal so eine Hypothese, der würde jetzt feierlich erklären, ihr würdet das alle morgen früh zum Frühstück bei den Nachrichten, kurz vor den Nachrichten hören, die Würde aller Braunschweiger, die in Gliesmarode wohnen, ist unantastbar. Wohnt einer von euch in Gliesmarode? Okay, genau. Was würden die anderen Braunschweiger dazu sagen? Hat jemand eine Antwort, was vielleicht eine Reaktion sein könnte?
Ungerecht.
Okay, also ungerecht könnte es heißen und ein Gliesmaroder, wenn er so heißt, Gliesmaroder, der müsste um sein Leben bangen. Und genauso ist das mit diesem Artikel 1 im Grundgesetz. Was dieser Artikel nämlich indirekt oder gleichzeitig ausspricht, ist, dass die Würde aller anderen Lebewesen antastbar ist. Das sagt dieser Artikel 1 indirekt aus. So, und das können wir auch ganz praktisch sehen, wenn wir mal richtig durch Deutschland durchfahren. So viele Schlachthäuser gibt es hier, so viele Farmen, also wie nennt man diese, wo Massenviehzucht betrieben wird, so viele Hühnchenfarmen und Wir sind mal mit einem Wohnmobil so durch Deutschland gefahren und waren todmüde am Abend und fanden keine richtige Unterstellmöglichkeit, also keinen Rasthof, keinen Campingplatz. Und dann haben wir uns irgendwo, wo eine Laterne war, wo ein bisschen Beleuchtung war, am Rande einer Stadt, haben wir das Auto ausgemacht und sind todmüde ins Bett gefallen. Ungefähr um 4 Uhr morgens hörte ich so im Halbschlaf Schreie und ich dachte, da draußen findet ein Massaker statt. Da werden also Menschen ermordet, irgendwelche Banditen, die da irgendwie ein anderes Wohnmobil vielleicht überfallen haben. Das ging mir erst so im Halbschlaf durch den Kopf und irgendwann wurde das immer intensiver und ich bin dann so aus dem Wohnmobil rausgestürmt. Das war im Sommer, man konnte schon ein bisschen so Konturen erkennen und ich stellte fest, wir hatten uns aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen direkt vor einem Schlachthof gestellt mit unserem Wohnmobil. Und da wurde mir dieses Ausmaß an Gewalt, das wurde mir so richtig bewusst, weil ich war wirklich einige Minuten, ihr kennt das bestimmt, wenn man so zwischen Schlaf- und Wachzustand ist. Und ich sah also diese Bilder, wie Menschen getötet wurden. Und ich konnte plötzlich verstehen, dass ich in, in jedem Tier ein Wesen befindet, was von einem Menschen überhaupt nicht verschieden ist. So, hier sehen wir das nochmal. Es gab mal einen berühmten Schriftsteller aus Russland, Leo Tolstoi, der machte einen berühmten Satz, der auch heute noch oft zitiert wird. Solange es Schlachthöfe gibt, wird es auch Schlachtfelder geben. So, das zeigt hier dieses Bild. Das kommt auf die Menschheit alles wieder zurück. Oft beschweren sich die Leute, warum gibt es so viele Kriege, warum gibt es so viel Terrorismus. Aber wenn man ihnen sagt, ja, die Gewalt fängt eigentlich auf unserem Essenstisch an, dann wechseln sie schnell leider das Thema. So, hier habe ich das nochmal aufgeschrieben, je mehr wir den Menschen von der Natur isolieren, desto gefühlloser wird er im Umgang mit Tieren und der gesamten Natur. Und da kommen wir wieder auf diesen Artikel 1 zurück. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Da isolieren wir den Menschen von der gesamten anderen Welt, anderer Spezie, ja von den anderer Spezien und an der ganzen Natur. Und das kann man ganz klar sehen. Noch nie zuvor wurden andere Lebewesen so brutal und so industriell in Massen abgeschlachtet wie heute. Und noch nie wurde die gesamte Natur so zerstört wie heute weltweit. So, vor 250 Jahren gab es in Schottland einen Philosophen namens David Hume, der sagte einen Satz, bitte jetzt, der klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen abstrakt, aber das wollen wir gleich mal beschreiben, was sich dahinter verbirgt. Er sagte, man kann aus einem physischen Zustand keinen metaphysischen Zustand ableiten. Was meint er damit genau? Er sagte, eigentlich geht das nicht mit diesem Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar, weil man könnte die Frage jetzt stellen, wieso denn gerade die Würde vom Menschen? Also wieso hat der Mensch gerade Würde und andere Lebensformen, andere Spezies hätten keine Würde? Wie wird diese Würde erzeugt? Aus einer bestimmten Anordnung von Gliedmaßen, dass die Beine in der richtigen Position sind oder die Arme, dass der Kopf mit einem gewissen Winkel aufrecht steht, oder woraus wird diese Würde erzeugt? Auf diese Frage kann eigentlich keiner eine Antwort geben. Wieso hat ein Mensch Würde und alle anderen Lebewesen haben keine Würde? Um das mal zu beschreiben, also aus einem physischen Zustand kann kein metaphysischer Zustand abgeleitet werden. Also physisch ist alles das, was wir mit unseren Sinnen erfassen können. Ich kann das hier anfassen oder wir können den Tisch hier berühren, wir können auch Klänge wahrnehmen, wir können Raum messen, ich kann hier mit einem Zollstock messen, wie groß dieser Raum ist. Das sind alles physische Zustände. Und Metaphysik, das kommt aus dem Griechischen, Meta ist das, was dahinter oder darüber steht. Metaphysik ist das, was hinter dem kommt, was wir anfassen und wahrnehmen können. Das wird Metaphysik bezeichnet, und darunter fallen zum Beispiel Dinge wie Gerechtigkeit. Jeder vernünftige Mensch ist davon überzeugt, es gibt so etwas wie Gerechtigkeit. Aber können wir das messen? Können wir das mit einem Mikroskop betrachten? Können wir die Lautstärke von Gerechtigkeit feststellen? All das können wir nicht. So, das heißt, hier haben wir es mit einem metaphysischen etwas zu tun. Und genauso Würde. Würde ist etwas, was wir nicht messen können. Mit keinem Gerät, was bis heute erfunden wurde, können wir Würde erfassen. So deshalb dieser Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn wir uns den auf diese Weise näher anschauen, wird uns klar, das ist alles sehr schwammig, sehr unklar, was hier gemeint ist. Okay. So, jetzt nähern wir uns einer alten Kultur, die noch vor einigen Tausenden von Jahren eine Blütezeit erlebt hat. Das ist die sogenannte vedische Kultur. Die vedische Kultur leitet sich ab von Schriften, die in einer alten Sprache namens Sanskrit verfasst wurden. Und diese vedische Kultur hatte ihr Zentrum in Indien, in dem heutigen Indien. Und vor etwa 2400 Jahren machte ein griechischer Diplomat namens Megasthenes, also in Englisch heißt er Megasthenes, aber in Deutsch wahrscheinlich Megasthenes, wie auch immer, das müsste man nochmal rausfinden. Auf jeden Fall, dieser Megasthenes, der unternahm eine diplomatische Reise nach Indien, und damals gab es ja kein Internet, kein Fernsehen, kein Radio. Das, was damals Bestseller waren, das waren Reiseberichte von Menschen, die ferne Orte besucht haben. Weil man wusste nichts von Afrika oder von Indien oder so. Und da waren die Leute total heiß drauf, wenn so jemand zurückkam aus einem so abgelegenen Winkel dieser Welt. Und so schrieb er ein Buch, das heißt Indica, gibt es heute noch, kann man heute noch lesen. Und dieses Buch Indica heißt nichts anderes als das Buch über Indien, kann man sich eigentlich leicht vorstellen. Und er berichtet in diesem Reisebericht, dass es in dieser Gegend, die er besuchte, zum Beispiel keine Sklaverei gab. Alle Menschen waren frei. Das war in Griechenland oder in Rom oder in anderen Gebieten völlig unbekannt, dass alle Menschen frei sein konnten, dass niemand versklavt wurde. Dann heißt es, dass Touristen oder Ausländer, die in diesem Land eine Reise machten, die bekamen einen richtigen Fremdenführer, einen Reiseführer, damit er nicht zum Beispiel betrogen wurde. Also ich war schon 8 Mal in Indien und ich wurde jedes Mal betrogen von Rikscha-Fahrern, Taxifahrern oder wenn ich irgendwas gekauft habe oder irgendwas, wahrscheinlich in anderen Ländern auch. Aber dafür wurde besondere Vorsorge getroffen. Und es gab auch Meinungsfreiheit, also jeder konnte auf den Marktplatz gehen und zum Beispiel sagen, der König ist ein Idiot oder so etwas. Wenn man das in Rom oder in Athen gemacht hätte, dann, also in Rom ganz bestimmt, da hätte der dann arge Probleme bekommen. So, hier sehen wir das nochmal. Also Griechenland ist ja hier irgendwo. Der hat dann also eine sehr lange Reise unternommen. Was er auch berichtet, ist, dass die Menschen so gut wie alle waren Vegetarier. Fleischessen war sehr unbekannt. Und es gab sogar Tierkrankenhäuser. Das heißt, wenn da irgendwo ein Tier sich verletzt hatte, dann haben die den genauso ins Krankenhaus gebracht wie einen Menschen hier. So, die Inder, also diese Leute, die damals dort lebten, man sagt heute die Kühe, ihr habt da heilige Kühe in Indien. Ja, die waren sicherlich heilig und werden auch heute noch heilig als heilig betrachtet, aber es ist nicht so, dass alles andere dann automatisch nicht heilig war. Die gesamte Natur war den Menschen dort heilig. So, und diese alte Kultur, wie ich schon sagte, wurde in diesen alten Texten verfasst. Ich habe eins mal mitgebracht. Das berühmteste dieser Bücher, das ist die Bhagavad Gita. Dieses Buch ist in dieser alten Sanskrit-Sprache niedergeschrieben worden. Man sagt, vor 5000 Jahren, sagen diese alten Schriften von sich selbst. Und da wird zum Beispiel beschrieben, ich spreche das mal auf Sanskrit, Vidya Vinaya Sampane Brahmane Gavihastini Shuni Chaiva Swapakecha Pandita Samadarshinaha. Die demütigen Weisen sehen Kraft wahren Wissens einen edlen und gelehrten Brahmanen, eine Kuh, einen Elefanten, einen Hund sowie einen Hundeesser, alle mit gleicher Sicht. Hier sehen wir nochmal das Bild dazu, also das ist der demütige Weise hier zum Beispiel. Und er sieht in allen Lebewesen, sieht er die Anwesenheit Gottes. In einem Elefanten, in einem Brahmanen, in einer Kuh, in einem Hund. So diese Sicht hatten diese selbstverwirklichten Seelen. Die Bhagavad Gita wurde auch in der Neuzeit immer wieder mit großer Faszination studiert. Mahatma Gandhi schreibt zum Beispiel hier, das steht hier auf der Rückseite, wer über die Gita meditiert, wird jeden Tag neue Freude aus ihr ziehen und neue Bedeutungen entdecken. Hermann Hesse sagt, die schöne Offenbarung dieser Lebensweisheit, diese zur Religion erblühte Philosophie ist es, die wir suchen und brauchen. Und Arthur Schopenhauer sagt dazu, das ist dieser hier mit den etwas wusseligen Haaren, es ist die belehrendste und erhabenste Lektüre, die auf der Welt möglich ist. Und ganz unten rechts sehen wir Wilhelm, nicht Alexander, Wilhelm heißt er, Wilhelm von Humboldt. Die Bhagavad Gita ist das tiefste und erhabenste, was die Welt aufzuweisen hat. Also berühmte Denker, Philosophen, ja selbst Politiker haben sich immer wieder mit der Bhagavad Gita beschäftigt. Albert Einstein hat die Bhagavad Gita regelmäßig gelesen und Bill Clinton, von denen von euch, die das noch nicht wissen, der ist auch Veganer geworden seit ein paar Jahren. Er hat auch die Bhagavad Gita. So, und damit komme ich langsam zum Schluss. Hier noch ein paar schöne Zitate. Also die Bhagavad Gita wurde von Krishna gesprochen. Krishna wird in der gesamten indischen Kultur bis heute als Gott betrachtet, ist ein Name für Gott, Krishna ist die, wir haben das hier im Abendland so, da denken wir, Gott ist ein Licht oder eine Energie, aber in der indischen Kultur ist Gott auch eine Person, die höchste Persönlichkeit Gottes. Und er beschreibt in dieser Gita, ich beneide niemanden, noch bevorzuge ich irgendjemanden. Ich bin allen Lebewesen gleichgesinnt. Also er macht keine Unterschiede zwischen Menschen, Tieren und anderen Lebewesen. Und er empfiehlt auch eine vegetarische Lebensweise. Wenn mir jemand mit Liebe und Hingabe ein Blatt, eine Blume, eine Frucht oder etwas Wasser opfert, werde ich es annehmen. Wir hören hier also nichts von Knochen. Statt Blut gibt es hier Wasser und statt Leber und was kann man noch so alles essen? Egal, gibt es hier Blumenkohl und Spinat, Blattspinat. So, damit verabschiede ich mich hier in dieser Präsentation. Und wenn ihr darüber mehr erfahren möchtet, wir haben auch eine Webseite, in der wir über solche Dinge diskutieren. Wir wollen die Menschen zum Beispiel, was dieses Grundgesetz betrifft, Tierrechte, etwas mehr sensibilisieren. Und hier unten haben wir noch die Webseite von dem Happy Coup Projekt. Ja, da sage ich herzlichen Dank. Falls einer von euch Interesse hat, wir haben dieses Buch mitgebracht, Bhagavad Gita, und auch ein schönes vegetarisches Kochbuch. Dabei kann man heute bei uns für einen Happy, wie heißt das Lokal? Miki und Molly Preis bekommen. Herzlichen Dank. Und vielleicht hat einer von Ihnen oder von euch noch eine spontane Frage oder so, die aufgekommen ist, dann möchte ich das natürlich gerne beantworten. Vielleicht ist da irgendwas noch, irgendein Fragezeichen entstanden.
Irgendwie ein Fragezeichen, aber ich bin jetzt nicht ganz so vertraut mit dieser Religion. Das Einzige, was man natürlich durchaus kennt, ist Hare Krishna und dieses Hare Rama. Was heißt das denn auf Deutsch?
Okay. Also,
das ist auch am Ende ganz oft immer wiederholt worden.
Ja, genau. Also das ist ein alter Mantra. Mantra ist, heißt übersetzt etwas, was den Geist löst von negativen, destruktiven Gedanken. Das ist ein Mantra, das wiederholt man. Wir haben das auch in der christlichen Tradition. Da haben wir zum Beispiel Ave Maria oder Vater Unser. Da gibt es also auch Christen, die mit so einer Kette den Jakobsweg entlang pilgern und das immer wiederholen. Und genauso gibt es das auch in diesen alten vedischen Schriften, Mantras. Und dieser Hare Krishna Mahamantra haben auch die Beatles schon gesungen. Und wer war da noch bei? Boy George, fällt mir jetzt noch ein, hat das mal gesungen. Das ist die Übersetzung. Wie ich vorhin schon gesagt habe, weil Gott unendlich ist, hat er auch unbegrenzt viele Namen. Einige von uns haben vielleicht zwei Vornamen. Ich hatte mal einen Freund in der Schule, der hieß Cedric Arne Markus von Osterroth. Also mit dem von ganze fünf Wörter. Und Namen ursprünglich, auch unsere Namen in den meisten Fällen, beschreiben Eigenschaften. Zum Beispiel Markus, das ist jemand, der kriegerisch ist. Oder Maria heißt die Schöne. Frank ist der Freie. Und ich könnte euch jetzt fragen, vielleicht einer von euch weiß die ursprüngliche Bedeutung seines oder ihres Namens. Genauso ist das mit Gott. In der alten indischen Kultur hat man Gott Namen gegeben, entsprechend seiner Eigenschaften. Und eine dieser Eigenschaften ist, in Englisch würden wir sagen, the all attractive. Derjenige, der so schön ist, dass er alle Lebewesen anzieht. Und das ist die Bedeutung des Namens Krishna. Krishna heißt der Allanziehende. Rama heißt übersetzt die Quelle aller Freude. So, es gibt so viele Dinge, die uns Freude bereiten. Und Gott oder Krishna ist die Quelle aller Freude, Rama. Und Hare, in der abendländischen Kultur denken wir oft, dass Gott nur einen männlichen Aspekt hat. Aber in den alten vedischen Schriften wird beschrieben, dass die absolute Wahrheit auch eine weibliche Seite hat. Und das ist Radharani. Und ein anderer Name für Radharani ist Hara. Das ist praktisch, also Gott hat eine ewige Freundin. Eine ewige Freundin. Und Hare in Sanskrit, wenn wir jemanden anrufen, dann wird oft das A zu einem E. Und dann weiß derjenige, oh, ich werde gerufen. Also wir sagen dann nicht Hara, sondern wenn wir diese Person direkt ansprechen, dann würden wir sagen Hare. Und das ist dieser Mantra, Hare Krishna, also der weibliche Aspekt wird auch mit angerufen und bedeutet so viel wie lieber Krishna, liebe Srimati Radharani, bitte beschäftigt mich in eurem hingebungsvollen Dienst. Das ist die Bedeutung. Und das ist eigentlich die ewige Position des Lebewesens, ist es im Einklang mit Gott oder Radha Krishna oder je welche religiöse Tradition man folgt, wir sind da nicht sektiererisch. Das ist unsere ewige Stellung, dass wir im Einklang mit dem Wunsch Gottes handeln und dann werden wir selber glücklich sein und auch alle anderen um uns herum werden das Bestmögliche erfahren. Das ist das, was dieser Mantra ausdrückt. Okay, gut. Vielen Dank. Sollen wir noch ein kleines Lied singen für euch? Ja? Kennt ihr euch mit Bhagavad Gitas aus?
Nein.
Weil ihr so prüfend schaut.
Nee, prüfen, ich sage, wir gucken nochmal, was da so.
Ja, ja.
Ja, ich finde das auch guter Einstiegssatz mit der Würde. Mhm. Das ist ja dieses Megaphysische, ist ja die Würde dann, ne? Wenn ich das richtig verstanden
genau.
habe, weil man das ja nicht richtig definieren kann, ne? Weil
richtig.
Würde ja eigentlich so ein abstrakter Begriff ist. Auch so.
Wobei man sich eigentlich darin einig ist, dass es so etwas gibt.
Also genau, aber das ist ja, was ist jetzt genau die Würde, ne? Also da wird ja die Würde des Menschen beschrieben. Würde kann ja auch ein Tier besitzen, ne? Genau. Und dann ist ja die Frage, genau, Würde, was beschreibt eigentlich die Würde? Das habe ich mir noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Was ist jetzt eigentlich die Würde? Also würdevolles Leben, klar, also dass man halt in Würde, also vielleicht auch artgerecht oder keine Ahnung, oder halt da gehört ja eine ganze Menge mit rein. Halt.
Ja, genau. So Respekt, ne?
Respekt. Genau.
Dass man das Lebewesen achtet, dass man ihm das Recht gibt, auch glücklich zu sein, zu gedeihen, sein Leben natürlich zu beenden.
Ja, genau, und das sind ja, da kann man nicht nur den Menschen, das ist natürlich, gut, das Grundgesetz ist natürlich für den Menschen ist erstmal geschrieben, aber das stimmt, da hat man die Tiere und das ist eigentlich ausgeklammert. Also da wird nur nirgendwo, werden die Tiere überhaupt nirgendwo, gut, Tierschutz, keine Ahnung, wird im Grundgesetz nicht zu finden sein. Das ist ja dann, sind ja Gesetze, die dann irgendwo anders stehen halt. Dann.
Genau. Also in der alten vedischen Kultur Indiens, da wurden alle Bürger als Prajas bezeichnet. Und da zählte man alle Lebewesen, die in dem Königreich Geburt genommen haben. Das heißt, auch ein Hund oder eine Katze oder eine Kuh, das waren Bürger. Der König hatte genauso für die sich um die zu kümmern, wie sogar um die Menschen.
Aber es wird bei den Tieren, also die Pflanze, die ja auch ein Lebewesen ist, da kann man Würde nicht definieren. Also da wird es schwierig, ne?
Ja, also bei den Pflanzen, denen gibt man auch eine Würde. Zum Beispiel würde ein Mensch, der jetzt nach diesen Prinzipien lebt, der würde nicht unnötig einen Baum fällen oder eine Pflanze einfach so.
Also auch Respekt ist ja auch das Wort Respekt gegenüber den Pflanzen.
Genau, genau.
Wobei wir natürlich als Menschen irgendwo für uns Pflanzen irgendwas essen müssen. Das heißt,
richtig.
Da muss man einfach würdevoll mit den Pflanzen so umgehen, dass man halt.
Genau. Genau. Oder also, was die Menschen in dieser vedischen Kultur gemacht haben, die haben eine vegetarische Mahlzeit zubereitet, ohne zu probieren. Mhm. Und haben die dann, bevor sie sie selber gegessen haben, haben sie die Gott, die hatten einen, haben einen Altar, haben sie die Speise Gott dargebracht, dann so 5 oder 10 Minuten gewartet, ein paar Lieder gesungen oder ein paar Gebete gesprochen und haben dann den Teller wieder runtergenommen vom Altar. Dann das Essen, also das war, die Töpfe waren parallel noch voll und haben dann danach erst gegessen. Die Idee dahinter ist, dass wir Gewalt, wir können es nicht ganz vermeiden, dass wir Gewalt ausüben, wenn wir uns ernähren.
Selbst wenn wir leben, also
genau.
Gewalt ausüben. Das ist richtig.
Genau. Und die Herausforderung an den Menschen ist, dass er diese Gewalt auf das Minimum reduziert. Und wenn er dann zum Beispiel die Idee dahinter mit dieser Opferung ist, dass man sagt, okay, wir haben jetzt diese Gemüsegerichte, die haben wir jetzt zubereitet und da war auch ein bisschen Gewalt vielleicht im Spiel. Ne? Wenn wir ein Getreidefeld mähen,
ja, klar.
Da gehen bestimmt ein paar Käfer drauf. Ne?
Ja, klar.
Das ist kaum auszuschließen. Und dann kann man sagen, dass der Schöpfer als erstes probiert von der Nahrung und dann nimmt er das ganze Karma auch auf sich und dann lässt er die Speise, man nennt das in Sanskrit Prasadam, als Barmherzigkeit übrig. Es ist meistens nichts verloren, also nur bei ganz seltenen Fällen, es fehlt vielleicht irgendwie ein bisschen Reis oder so, aber dann mehr um denjenigen, der das opfert, in seiner Hingabe zu bestätigen. Ja, und so haben die Menschen selbst auch pflanzliche Nahrung gewürdigt. Also da wurde nichts einfach so genommen und als Besitz, das ist jetzt mein Besitz, dieses Lebewesen ist mein Besitz, es ist nur für meine Zufriedenstellung bestimmt, sondern es wurde mit Würde auch das Leben dann genommen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, pflanzliche Ernährung, wenn wir einen Apfel vom Baum pflücken, da stirbt der Baum nicht. Oder wenn ein Blumenkohl reif ist, dann ist der ausgeblüht. Dann hat er praktisch sein Leben ausgehaucht. Ne? Also es ist schon sehr wenig Gewalt, was man da ausübt, wenn man das vergleicht mit nicht-vegetarischer Ernährung. Ne?
Es gibt immer eine höhere Stufe der Gewalt, der Gewaltform. Also es hängt halt bei den Pflanzen an.
Genau.
Also ich bin jetzt so ein bisschen auch wachgerüttelt worden. Über YouTube gibt es ja auch über die Erdlinge irgendeinen Film halt, der relativ, also recht brutal zeigt, wie mit Tieren umgegangen wird. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst.
Earthlings, ne?
Earthlings, genau.
Ja, genau.
Und dieser Vergleich halt auch genau, weil das Dritte Reich, ne? Also was wie da mit den Huhn oder halt mit Andersdenkenden halt umgegangen ist, ist den Tieren genau. Sie werden auch irgendwo abgeschlachtet, also dieses Industrialisierte, was dahinter steckt. Also das finde ich so erschreckend.
Ja, klar.
Denn ich bin ja selber also auch Fleischesser, also ich esse Fleisch und da merke ich so diese Grenzen, dass ich mir einfach bewusst werde, wie gehen die mit den Tieren halt. Und dann werde ich irgendwo wach und sage ich, okay, naja, ja, also diese Gedanken, also mit dem Tierschreien, also ein Freund von mir, der ist auch erst wach geworden, als er mal im Schlachthof war und dann diese Tiere schreien gehört hat und seitdem ist er Vegetarier. Das sind auch Schlüsselerlebnisse, die man vielleicht so hat. Ne?
Hat man ja.
Dann halt einfach dazu führen, dass man einfach umdenkt.
Ja, ja. Das ist eine Entwicklung. Ne? Ich bin auch nicht von heute auf morgen Vegetarier geworden. Es gibt so ihren Anstoß, da einen Anstoß. Macht man sich Gedanken. Ich habe dann einfach das Experiment mal gemacht, dass ich für 4 Wochen einfach mal gesagt habe, Da bin ich jetzt mal richtig streng und fanatisch. Ne?
Wenn es erstmal eine Woche ist, erstmal.
Genau dann.
Ja. Ja, das ist wirklich. Aber es ist eine gute Idee, dass man einfach mal, genau. So wie das Fasten quasi auch.
Dann horcht man in sich hinein und dann, also hab ich auch relativ schnell gemerkt, dass ich mich viel besser fühle, viel freier so, mein Bewusstsein ist mehr.
Man kann die Menschen halt auch nicht dazu zwingen, also vielleicht einfach nur wachrütteln und genau, sehr behutsam damit umgehen halt, ne? Weil sonst gibt es da die Blockade und dann...
Es muss von einem selber kommen, ne? Man muss selber diesen Wandel erfahren im Herzen. Oh, das kann ich nicht weiter so vertreten. Ich muss da irgendwie... Umdenken. Wie gesagt, der eine braucht etwas länger, der andere etwas kürzer.
Wann war das bei dir? Wann hast du das angefangen?
Ich habe mit. Es ging so mit 15, 16 los. Und dann erst so natürlich aus. Habe ich mitgekriegt, dass der ganze Regenwald abgeholzt wird. Das geht doch nicht. Und solche Dinge haben mich erst nachdenklich gemacht. Und dann habe ich halt auch diese anderen Argumente gehört. Gesundheit, ne? Also Fleisch essen ist Krebsursache Nummer 1.
Gicht,
ne? Genau. Und auch dann kamen die ethischen Argumente. Und ja, zum Schluss haben mich sogar so Sätze wie, solange es Schlachthöfe gibt, wird es auch Schlachtfelder geben. Ich dachte, angenommen, das stimmt, ne? Und dann kam so... Aus allen Richtungen sind dann diese ganzen Argumente auf mich eingefallen. Und dann habe ich irgendwann, wie gesagt, dieses Experiment mal gestartet und habe dann danach gedacht, warum jetzt wieder damit anfangen? Ne? Ja, und dann geht es aber auch, also wenn man so einen gewissen Entschluss gefasst hat, dann geht das plötzlich auch ganz einfach. Und dann ist irgendwie, dann ist das so wie, das Thema ist durch. Man riecht es dann und denkt, ach, irgendwie ist das, also so war das bei mir. Ne?